Herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute Morgen haben wir das Thema die sieben Sendschreiben vor uns. Letztes Mal haben wir bereits damit begonnen. Wir haben die vier ersten Sendschreiben aus Offenbarung 2 näher besehen, an Ephesus, Smyrna, Pergamus und Thyatira. Wir haben letztes Mal gesehen, die Offenbarung ist das einzige durchwegs prophetische Buch des Neuen Testaments. Aber in den Kapiteln 2 und 3 haben wir eigentlich einen geschichtlichen, historischen Teil. Der Herr richtet sich an sieben Gemeinden in Kleinasien, in der heutigen Westtürkei, und spricht die Zustände in diesen damals historisch bestehenden Gemeinden an. Aber wir haben gesehen, weil die Offenbarung grundsätzlich ein prophetisches Buch ist, so haben auch diese Sendschreiben eine zusätzlich prophetische Bedeutung. Und zwar so, dass darin eigentlich die ganze Geschichte der Christenheit beschrieben wird, von den Tagen der Apostel bis in die Endzeit, bis zur Wiederkunft Christi. Wir haben gesehen, in Ephesus, da finden wir die Gemeinde, die die erste Liebe verlassen hat. Aber hier sehen wir die Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts, die äußerlich noch in Ordnung war. Sie ist aktiv, haben wir gesehen. Sie ist auch bemüht, das Böse, das Falsche abzuwehren. Aber der Herr hat nicht mehr den ersten Platz. Man bedenke, die Offenbarung wurde geschrieben am Ende des ersten Jahrhunderts, also um 95 nach Christus. Nach den ersten Jahrzehnten des Christentums ist die Liebe abgeflacht, erkaltet. Der Herr sagt in 2 Vers 4, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe ist die Liebe, die dem Herrn Jesus den ersten Platz gibt im Leben. Und der Herr warnt die Gemeinde, wenn sie nicht umkehrt in dieser Sache, wird er sie als Zeugnis auf die Seite schieben. Dann haben wir in Smyrna gesehen, die verfolgte Gemeinde. Die Christenverfolgungen haben ja begonnen bereits unter Nero im Jahr 65, unter Kaiser Nero. Und sie hat sich fortgesetzt unter hauptsächlich 10 Kaisern bis Diokletian. Dann kam die Wende mit Kaiser Konstantin um 311. Bis dahin wurden die Christen immer wieder verfolgt. Der Herr Jesus spricht hier diese Zeit an, indem er sagt in Kapitel 2, Vers 10, ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei getreu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. 10 Tage, und in der prophetischen Erfüllung ist es effektiv unter 10 Kaisern zu gewaltigen Christenverfolgungen gekommen. Also man kann sagen, Smyrna geht in der prophetischen Bedeutung parallel mit Ephesus. Ephesus ist die Gemeinde aus der Zeit des Urchristentums, die nicht verfolgt wird und die erste Liebe verlassen hat. Und Smyrna ist die frühe Gemeinde, die verfolgt wurde. Nicht wahr? Oft waren die Verfolgungen eben lokal und nicht auf die ganze Christenheit bezogen. Unter dem letzten Kaiser der Verfolgungswellen, unter Diokletian, da war eigentlich die Verfolgung weitgehend im ganzen Römischen Reich. Aber eben, es gab die nicht verfolgte Gemeinde neben der verfolgten Gemeinde. Und so führt uns Smyrna, also parallel zu Ephesus, aber weiter bis ins Jahr 311. Und dann kam die konstantinische Wende. In dieser Zeit wurde das Christentum sogar zuerst erlaubte Religion, aber dann sogar Staatsreligion des Römischen Reiches. Und das sehen wir nun in Pergamus, in diesem Sendschreiben, wo der Herr Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Also die Gemeinde ist da zu Hause, wo der Satan seine Herrschaft hat. Und es ist so, dass die Gemeinde sich in der Zeit von Konstantin mit dem Staat verbunden hat. Und zwar so, dass Kaiser Konstantin sich als Kaiser gleichzeitig betrachtete als Oberhaupt der Kirche. Und so war gewissermaßen Thron und Gemeinde miteinander verbunden. Aber der Herr Jesus trennt das, was nicht zusammengehört. Und darum stellt er sich hier vor in Kapitel 3, Vers 12, als dieses sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Nicht wahr? Der Satan stellt sich ja in der Versuchungsgeschichte in Lukas 4 so vor, als seien ihm alle Reiche des Erdkreises gegeben. Oikumene. Der Erdkreis, das war das spezielle Wort für das Römische Reich. Darum heißt es auch in Lukas 2 in der Weihnachtsgeschichte, dass Kaiser Augustus den ganzen Erdkreis, die ganze Oikumene einschreiben wollte. Das war das Römische Reich. Und da in Lukas 4 sagt der Satan, ihm sei dieses Reich gegeben. Also er sagt damit, zu dieser Zeit herrschte Kaiser Tiberius. Der eigentliche Herrscher auf dem Thron, das ist er. Und darum, unter diesem Gesichtspunkt müssen wir hier sehen, wenn der Herr Jesus sagt, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Die Gemeinde ist da zu Hause. Das ist ein Vorwurf. Und trotzdem sagt der Herr Jesus, und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Wir haben gesehen, dass in dieser Zeit kam es zu ganz gewaltigen Streitigkeiten um die Frage, wer ist Jesus Christus? Und die Christenheit war dort wirklich am Abgrund. Es hätte nicht viel gefehlt, wäre die ganze Christenheit durch die Irrlehre, die besagte, Jesus Christus ist ein Geschöpf und er ist nicht der ewige Gott. Das war die Lehre der Arianer. Wäre die Christenheit darauf hineingefallen. Und noch verschiedene Abwandlungen. Aber alles Angriffe auf die Person Jesu, die seine Gottheit und seine wahre Menschheit in Frage stellte. Aber in dieser Zeit, obwohl die Christenheit sich so schlecht und falsch entwickelt hatte durch die Verbindung mit dem Römischen Reich, kam es schließlich zu einem Sieg der wahren Lehre, der biblischen Lehre, wer Jesus Christus wirklich ist. Das finden wir auch hier in Pergamus. Aber wir finden den Vorwurf der Götzenopfer in Vers 14. Und es ist tatsächlich so, in dieser Zeit kam auch all der Aberglaube mit Reliquienkult, also Verehrung von Überresten von sogenannten Heiligen und so weiter. All diese Dinge kamen in die Kirche hinein. Und der Herr stellt diese Dinge vor und ruft zur Buße auf. Dann haben wir gesehen Thyatira. Der Name Thyatira ist sehr aufschlussreich. Er bedeutet verderbter Opfergeruch. Und in der Gemeinde von Thyatira herrscht jemand, der kein Recht hat zu lehren, nämlich die Prophetin Isabel. Und so kam es im Jahr 440 dazu, dass der Bischof von Rom behauptete, er hätte die Oberherrschaft über alle Bischöfe der ganzen Welt. Und damit war das Papsttum geboren. Und in Thyatira finden wir genau die Papstkirche beschrieben. Und zwar geht es auch darum, hier beansprucht jemand Autorität und Lehrautorität, die er gar nicht hat. Genauso wie es in 1. Timotheus 2, Vers 8 heißt, einer Frau gestatte ich nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen. Aber in Thyatira war eine Frau, die lehrte und sie herrschte da in dieser Gemeinde. Es kommt noch dazu, Jezabel bedeutet die Unbefleckte. Und so behauptet die päpstliche Kirche in der Person des Papstes, ist gewissermaßen die absolute Lehrgewalt vereinigt und er repräsentiert gewissermaßen die Lehrgewalt der Kirche schlechthin, die gesehen wird als die unbefleckte Kirche, heilige katholische Kirche. Aber Isabel heißt eben die Unberührte, aber in Wirklichkeit ist sie eine unzüchtige Frau. Und zwar heißt es, sie verführt die Knechte des Herrn, Götzenopfer zu essen. Und gerade in der Messe haben wir dieses Kriterium des Götzenopfers erfüllt. Denn die Lehre der römischen Kirche über die Messe ist diese: Das Brot wird umgewandelt durch den Akt, den der Priester vollzieht, in den wahren Körper von Jesus Christus. Und darum dürfe man oder müsse man das Brot auch anbeten. Das heißt, Materie wird hier angebetet und wird vergottet. Und damit haben wir genau das Kriterium des Götzendienstes. Aber weil es auch gegessen wird, haben wir das Kriterium des Götzenopferessens. Der Herr sieht aber in Thyatira diejenigen, die wirklich sein Eigentum sind. Und darum unterscheidet er sie von der Masse. In Offenbarung 2, Vers 24 sagt der Herr: Euch aber sage ich, den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie man sagt, nicht erkannt haben. Also der Herr sieht die übrigen in Thyatira, die wahren Gläubigen. Und so gab es immer wieder in der Geschichte der Papstkirche von Rom eben Erweckungen, wo Menschen wirklich sich innerlich von diesen Dingen trennten. Man denke an die Waldenserbewegung, an die Wycliffe-Bewegung. Aber schließlich führte es zur Reformation, wo es zu einem offiziellen, eindeutigen Bruch kam. Und das werden wir nun sehen im Sendschreiben an Sardes. Wir sehen also, wie eines aus dem anderen hervorkommt. Smyrna ging bis Diokletian oder bis Konstantin an die Herrschaft kam. Dann beginnt die Zeit von Pergamus. Die Kirche mit dem Staat verbunden. Dann sehen wir, wie aber aus Pergamus heraus entsteht Thyatira, die päpstliche Kirche. Aber man kann sagen, es hat viele Kirchen gegeben, die haben eigentlich den Zustand von Pergamus bewahrt und haben das Papsttum nicht anerkannt. So zum Beispiel die koptische Kirche in Ägypten und verschiedene andere Kirchen im Osten, also im mittleren, Nahen und Mittleren Osten, und dann auch die griechisch-orthodoxe Kirche, die sich ja abgespalten hat, anerkennt auch nicht das Papsttum von Rom. Aber in ihrem Charakter haben sie genau das bewahrt von Pergamus. Und zwar so, dass eben dieses Götzenopferessen, dieser Götzendienst, der angesprochen wird, nach wie vor kennzeichnend ist für diese Kirchen. Also wir können sagen, Pergamus ist so eine Periode von der konstantinischen Wende bis zur Entstehung des Papsttums. Dann kommt Thyatira, aber Pergamus hat auch eine Fortsetzung bis heute. Und so gehen dann diese Sendschreiben parallel. Es kommt Thyatira und wir werden jetzt sehen, aus Thyatira heraus kommt Sardes, wo wir die Reformation und den Protestantismus finden. Und wir werden sehen, obwohl es zur Reformation kam, geht Thyatira weiter. Existiert bis heute. Und auch Pergamus existiert bis heute. Und insofern ist nun interessant, dass eben in all diesen Sendschreiben spricht der Herr Jesus von seiner Wiederkunft. Zwar bei Pergamus sagt er in Kapitel 2, Vers 16, tue nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich dir schnell und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Das hat Bezug auf die Wiederkunft Christi. wenn er kommt, nach Offenbarung 19, Vers 11, aus dem Himmel, mit einem Schwert, das aus seinem Mund hervorgeht, dem Wort Gottes. Also Pergamus bleibt und wird einmal gerichtet werden bei der Wiederkunft des Herrn. Aber auch Thyatira, in Thyatira spricht der Herr von seiner Wiederkunft, wenn er nämlich sagt, Vers 26, und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben und er wird sie weiden. Und er spricht auch davon, wie er, nicht nur hier von dem Ende, sondern er spricht auch über die große Drangsal, Vers 22, dass er sie in große Drangsal werfen wird, wenn sie nicht Buße tun. Also geht Thyatira bis in die Endzeit, bis in die große Drangsal, das sind die 3,5 Jahre Weltkrieg vor der Wiederkunft Christi als König der Welt. Und wir werden sehen, auch bei Sardes spricht der Herr Jesus über seine Wiederkunft, auch bei Philadelphia. Also alle diese Sendschreiben gehen ihrer Bedeutung bis ans Ende. Aber jedes Sendschreiben ist charakteristisch für einen bestimmten Abschnitt in der Kirchengeschichte. Auf dem neu ausgeteilten Blatt habe ich dick gedruckt bei jedem Sendschreiben die Periode so hervorgehoben. Bei Ephesus, da haben wir also die nicht verfolgte Gemeinde am Ende der apostolischen Zeit. Bei Smyrna haben wir die verfolgte Gemeinde vom 1. bis zum 4. Jahrhundert. In Pergamus haben wir die Kirche ab der Zeit der konstantinischen Wende, 313, aber bis in die Endzeit. Und in Thyatira haben wir die Papstkirche von Rom ab 440 nach Christus bis in die Endzeit. Und jetzt kommen wir zu Sardes. Da haben wir die Reformation ab 1517 bis ans Ende. Nun wollen wir aber den Übergang etwas genauer anschauen von Thyatira nach Sardes. Und zwar habe ich auf Seite 3 eine lange Fußnote hingesetzt, Fußnote 2. Und zwar erkläre ich da das Babylon in der Offenbarung. Und wir müssen den Zusammenhang sehen zwischen Babylon, der Hure Babylon in Offenbarung 17 und dieser hurischen Frau, die Prophetin Jezabel im Sendschreiben an Thyatira. Da besteht ein ganz direkter Zusammenhang. Aber ich erkläre jetzt zuerst, was das Babylon in der Offenbarung ist. Babylon in der Offenbarung steht als große Stadt im Gegensatz zum neuen Jerusalem. Offenbarung 21. Diese beiden Städte, Babylon die Große, das neue Jerusalem, werden zugleich als Frauen beschrieben. Eine ist eine Hure und die andere ist die Braut des Lammes. Offenbarung 21,9 wird Jerusalem genannt, die Braut des Lammes. Die Braut des Lammes ist die Gemeinde. Sie besteht aus allen wahren Erlösten. In 2. Korinther 11, Vers 2 sagt Paulus, dass er die Gläubigen der Gemeinde von Korinth mit Christus verlobt hat. Also sind die Gläubigen, die Verlobte, die Braut Christi. In Epheser 5, 22 bis 33 wird die Gemeinde ausdrücklich als die Frau des Messias, die Frau des Christus beschrieben. Nun, in der Offenbarung von Johannes werden beide Frauen durch einen Engel, der die 7 Plagen bringen wird, die 7 letzten Plagen bringen wird, vorgestellt. Man lese Offenbarung 17,1. Dieser Engel zeigt Johannes die Hure Babylon. Offenbarung 21,9. Dieser selbe Engel der 7 Plagen zeigt ihm die Braut, das neue Jerusalem. Also da sehen wir, das sind 2 Gegensätze. Es gibt noch einen Kontrast zwischen diesen Frauen. Johannes sieht die Hure in der Wüste, während die Braut Christi, die sieht er von einem hohen Berg aus, wie sie vom Himmel herabkommt. Offenbarung 17,3 und 21,10. Also das zeigt, das Thema, das neue Jerusalem, die Braut die Braut Christi, gesehen von einem hohen Berg aus. Das ist ein erhabenes, göttliches Thema. Während die Hure ist in der Wüste, da wo es an allen Quellen fehlt, in aller Erfrischung. Das neue Jerusalem ist ja nicht das Jerusalem aus dem Alten Testament, das Jerusalem in Israel. Aber man kann sagen, das Jerusalem im Alten Testament ist ein bildlicher Hinweis auf die Gemeinde. Also Jerusalem hat im Alten Testament bereits eine versteckte Hinweisbedeutung auf die Gemeinde. Und jetzt kann man sich fragen, wer ist eigentlich der Gegensatz zur wahren Kirche? Natürlich die falsche Kirche. Und so kann man eben sagen, auch das Babylon im Alten Testament, das Babylon im heutigen Irak, ist auch ein versteckter bildlicher Hinweis auf die falsche Kirche. Aber es ist wichtig, dass man das Babylon in der Offenbarung nicht verwechselt mit dem Babylon im heutigen Irak. Darüber spricht zum Beispiel Jeremia 50, 51, Jesaja 13, 14, auch über die Zukunft des Irak, Babyloniens. Aber das darf man nicht verwechseln mit der Offenbarung. In der Offenbarung hat also Jerusalem eine bildliche Bedeutung, die Gemeinde, und Babylon eine bildliche Gemeinde, die falsche Kirche. Aber, nun wird es ganz interessant. Von Babylon in der Offenbarung wird gesagt, sie sei die Stadt, die zur Zeit von Johannes das Königtum über die Könige der Erde hatte. Offenbarung 17, Vers 18. Der Kaiser in Rom, das war ja der Oberkönig über alle Könige im Römischen Reich. Zum Beispiel Herodes war ja König. Aber das war ein Unterkönig von Kaiser Augustus. Insofern war Kaiser Augustus der König über alle Könige. Und es gab noch andere solche Lokalkönige, die zum Römischen Reich gehörten. Nun, von der Hure Babylon wird gesagt, sie sei die Stadt, die zur Zeit von Johannes das Königtum hatte über die Könige der Erde. Das ist schon ziemlich klar, es geht hier um Rom. Weiter wird gesagt, diese Hure sitzt auf sieben Hügeln. Offenbarung 17, Vers 9. Eine Stadt war ganz speziell bekannt als die Sieben-Hügel-Stadt im Altertum. Auf Lateinisch Septem Collis. Das war Rom. Aber es wird noch klar. Es geht also hier um die falsche Kirche mit Sitz in der Stadt Rom. Nun wird diese Hure beschrieben in Offenbarung 17, wie sie bekleidet ist, mit Kleidern aus Scharlach und Purpur. Scharlach und Purpur, das sind zwei verschiedene Arten von Rot. Also das Scharlach ist ein sehr helles, leuchtendes Rot. Das Purpur, so ein gedämpftes, im Gegensatz dazu. Gerade diese beiden Farben sind typische Farben des hohen Klerus von Rom. Beide Nuancen von Rot. Zum Beispiel bei der Beerdigung des letzten Papstes konnte man ja in den Medien sehen, großen Würdenträger, und man konnte schön sehen, die beiden Typen, Scharlach und Purpur. Dann ist sie geschmückt mit Gold und Edelsteinen. Und Gold und Edelsteine, die gehören zum Prunk der vatikanischen Schätze. Ich war vor Jahren mal mit meiner Frau in einer Schatzkammer des Vatikans. Da hat es nur so gewimmelt von Gold und Edelsteinen und Perlen. Und so beschreibt also Offenbarung 17, Vers 4 ganz eindrücklich diese Schätze. Offenbarung 17, Vers 4. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Ja, die haben wir auch gesehen, die Perlen im vatikanischen Schatz. Nun wird weiter gesagt, diese Hure, Offenbarung 17, Vers 4, hält in ihrer Hand einen goldenen Becher. Der ist voll Gräuel. Wenn man mit der Konkordanz dem Wort Gräuel nachgeht, sieht man, wie das ein typisches Wort ist für Götzendienst. Für alle möglichen Arten von schweren Unreinigkeiten und ganz speziell für Götzendienst. Götzen können sogar Gräuel, einfach Gräuel genannt werden im Alten Testament. Also ein goldener Kelch, der voll Götzendienst ist. Nun, das Zentrum des römisch-katholischen Kultus oder Gottesdienstes ist die Messe. Und da wird gelehrt, dieser Kelch enthält zuerst Wein, aber er wird dann verwandelt in das wirkliche Blut von Jesus Christus. Und so wird eben Wein und Brot abgöttisch verehrt. Und das ist Götzendienst, und darum heißt es dieser goldene Becher. Und bei der Messe werden solche goldenen Becher verwendet. Sie sind der Inbegriff dieses Götzendienstes, wo also Materie göttlich verehrt wird. Weiter wird gesagt in Offenbarung 17, die Hure sei betrunken von dem Blut der Heiligen. Die römische Kirche hat unzählige treue Zeugen ermordet. In der Waldenserverfolgung kamen etwa 500.000 Menschen ums Leben. Ich habe mal in Torre Pellice in Italien Vorträge gehalten. Das ist eine der wichtigen Waldenserstädte in Italien. Da haben wir gesagt, schau dort drüben im Wald, dort gibt's Höhlen. Da haben sich die Waldenser versteckt. Und dann sind die Verfolger gekommen und haben die Höhlen in Brand gesetzt und so die Waldenser einfach verbrannt. Also eine 500.000 etwa ist ums Leben gekommen. In der Verfolgung der Hugenotten, das sind die französischen Reformierten gewesen, da starben etwa 300.000. Allein in der Bartholomäusnacht, dem Auftakt zu den Hugenottenkriegen, da wurden etwa 30.000 Gläubige abgeschlachtet. Und da heißt es also, diese Hure sei betrunken von dem Blut der Heiligen. Weiter wird erklärt, diese Hure sitzt auf einem Tier. Dieses Tier wird schon beschrieben in Offenbarung 13, und zwar als das kommende römische Reich, das sich in der Endzeit wieder vereinigen wird zu einem römischen Reich. Und diese Hure sitzt auf dem Tier. Und das zeigt also, diese reitende Frau ist eine Macht, die lenkenden Einfluss hat auf Europa, auch auf das Europa der Endzeit. Und dies ist nun wahr für die Kirche von Rom in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart ist es so, dass die katholische Kirche eine ganz entscheidende Bedeutung hat für Europa und auch heute für das neue Europa. Ich mag mich noch erinnern an den Moment, wo Papst Johannes II. In Polen war. Da hat er gesagt, die katholische Kirche werde ein entscheidendes Wort sprechen bei der Formierung des neuen Europas. Und tatsächlich die Europaflagge, blauen Hintergrund, und dann die 12 goldenen Sterne. Diese Flagge ist entworfen worden von einem katholischen Grafiker. Und zwar ist blau, ist traditionell in der katholischen Kunst, bildenden Kunst, die Farbe des Kleides von Maria. Und fälschlicherweise wird die Frau in Offenbarung 12 mit dem Kranz aus 12 Sternen auf dem Kopf wird betrachtet als Maria. In Wirklichkeit ist es Israel. Aber wird betrachtet als Maria. Und so sieht man eben viele Marienstatuen mit diesen 12 goldenen Sternen auf dem Kopf. Und darum diese 12 goldenen Sterne, das sind nicht einfach die 12 Staaten, die es von Europa mal zu einem bestimmten Moment gegeben hat, sondern das ist die Krone von Maria. Jetzt versteht man auch, warum als weitere Staaten dazu kamen, als es zum Europa der 15 kam. Und dann noch weiter hat man die Sterne nicht ergänzt. Die Amerikaner haben jedes Mal ein Sternchen hinzugefügt, wenn wieder ein neuer Staat dazu kam, als zum Beispiel Alaska abgekauft wurde von den Russen, dann kam wieder ein Sternchen dazu. So hat sich die amerikanische Flagge hat sich entwickelt, die europäische nicht. Die muss bei 12 bleiben, weil sie ist die Krone Marias. Und die katholische Kirche betrachtet Maria als die Schutzpatronin von Europa. Also diese Frau reitet auf dem Tier, aber es wird dann erklärt, eigentlich hasst dieses Tier die Hure und wird sie später dann sogar abwerfen. Und da sehen wir auch diesen Konflikt. Einerseits hat die Kirche von Rom eine unglaubliche Macht über Europa, aber es ist nicht so, dass Europa die Hure liebt. Überhaupt nicht. Aber trotzdem ist das so ein Miteinander, das so abläuft und auch noch weiter ablaufen wird. Also wie ganz klar, die Hure Babylon ist die Kirche von Rom, dargestellt eben in dieser Frau. Und da muss man die Parallele sehen zu dieser hurischen Frau Jezabel in Thyatira. Das steht so auf einer Linie. Jetzt ist aber Folgendes. In Offenbarung 18 findet sich ein gewaltiger Aufruf. Da werden die wahren Gläubigen zum Auszug aus Babylon berufen. Offenbarung 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet und auf dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen, denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. In Offenbarung 18 wird diese Hure, also Offenbarung 17, beschrieben als eine Wirtschaftsmacht, die unmittelbar vor der Wiederkunft Christi in der großen Drangsal zusammenbrechen wird. Und dann werden alle Herrscher dieser Welt werden weinen und traurig sein. Warum? Sie hassen den religiösen Aspekt der Hure. Aber sie lieben die Wirtschaftsmacht, weil so können sie selber Geld machen. Und wenn die zusammenbricht, dann wird das Anlass sein zu weltweiter Traurigkeit. Offenbarung 18 beschreibt also Babylon als eine gewaltige Wirtschaftsmacht. Und es ist so, die römische Kirche hat durch die Jahrhunderte unüberschaubare Milliardenreichtümer aufgehäuft. Wenn man denkt, all die Ländereien, die sie besitzt, und all die Immobilien, und es ist noch mehr, zum Beispiel der Banker Ambrosiana-Skandal vor Jahren hat gezeigt, dass der Vatikan offensichtlich über versteckte Mittelsorganisationen gewaltige Wirtschaftsstützpunkte hat. Man wusste nicht, dass da der Vatikan mit darin verwickelt ist, aber durch diesen Skandal wurde es aufgedeckt und haben wir gesehen, aha, die haben über Mittelsorganisationen gedeckt, haben die da gewaltige Bankenmacht. Und übrigens war ja lange immer so, dass ein großer Teil der Fiat-Werke auch dem Vatikan gehörte. Aber das sind nur so Spitzen des Eisberges. Es ist klar, durch die Jahrhunderte hindurch hat diese Kirche unglaubliche Milliardenschätze angehäuft. Und wenn man all das Gold und Silber und Edelsteine und Perlen dazu nimmt, das sind unglaubliche Schätze. Aber diese Wirtschaftsmacht wird zusammenbrechen. Und nun sagt Gott aber in Offenbarung 18, Vers 4 seinem Volk, sie sollen hinausgehen aus Babylon. Gott sieht also all die wahren Erlösten in dieser Kirche. Diese Kirche besteht aus Namenschristen, aber Gott sieht, da sind auch echte, bekehrte Christen drin. Aber die ruft Gott auf zur Absonderung. Und er sagt, wenn ihr nicht hinausgeht, werdet ihr euch mitschuldig machen. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet. Und auf dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen. Also, das hat es immer wieder gegeben, dass Gläubige dann hinausgegangen sind oder oft sind sie hinausgetan worden. Aber der größte Ausgang aus Babylon hat es gegeben mit der Reformation. 1517. Und zwar am 31. Oktober, da hat Luther seine 95 Thesen öffentlich angeschlagen. An einer großen Tür. Und das hat eine so gewaltige Reaktion ausgelöst, das hätte Luther nie gedacht. Er war Mönch bei den Augustinern. Er war gläubig geworden, denn er hat gesehen, ich bin ein sündiger Mensch und wie kann ich Gottes Gnade erfahren und wie kann ich vor Gott gerecht werden? Das war seine große Frage und durchs Bibellesen hat er das entdeckt. Allein durch den Glauben an das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Ohne eigene Leistung. Und das wurde ihm so groß, er war Theologieprofessor und hat Vorlesungen gehalten über den Galaterbrief. Und hat diese Dinge seinen Studenten mitgeteilt. Und dann hat er diese 95 Thesen angeschlagen. Mit diesen Thesen wollte er anregen, eine allgemeine Diskussion über Missstände in der Kirche und wie wichtig es wäre, dass wir zurückgehen zu dem, was ursprüngliches Christentum war. Also er wollte die Kirche von Rom nicht zerstören, sondern er wollte sie erneuern, reformieren, zurückführen zum Wort Gottes. Aber das hat eine solche Reaktion ausgelöst. Diese Thesen wurden abgeschrieben und sofort in ganz Europa verbreitet. Das hat eine Explosion ausgelöst. Und schließlich wurde Luther unter Druck gesetzt, dass er alles widerrufen müsste. Und das hat er nicht gekonnt. Und so wurde er dann exkommuniziert, aus der Kirche hinausgetan. Also er ging nicht freiwillig hinaus, sondern wurde hinausgetan. Aber dann hat das unter so vielen Mönchen und Nonnen eine Reaktion ausgelöst. Die haben durch das, was Luther veröffentlicht hat, erkannt, wie wunderbar die Gnade Gottes ist. Wir können gerettet werden, einfach durch Glauben an das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, ohne dass wir etwas leisten. Und es sind Tausende von Mönchen und Nonnen sind aus den Klöstern hinausgegangen und haben das eben umgesetzt, was in Offenbarung 18,4 steht. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet. Und das hat nun die größte Erweckungszeit seit dem frühen Christentum ausgelöst. Tausende von Menschen sind in dieser Zeit zum Glauben an das vollgültige Erlösungswerk des Herrn Jesus gekommen. Luther hat eine Schrift verfasst, über die babylonische Gefangenschaft der Kirche. Also er hat die Christen gesehen bis zur Reformation als in der Gefangenschaft in Babylon. Und so war für ihn klar, die Reformation war der Ausgang aus Babylon hinaus. Und nun, das sehen wir genau im Sendschreiben an Sardes. Lese den Text, Offenbarung 3, Abvers 1. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dieses sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, er wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nun, hier wird die Reformation beschrieben, aber nicht in ihrer ersten Stunde, sondern bereits in ihrer weiteren Entwicklung. Also, man kann sagen, hier wird der Niedergang der Reformation beschrieben. Die Reformation war ein Werk Gottes. Aber es ist so, dass es bald zu einer Massenbewegung wurde, und dass daraus auch einfach ein äußerliches Bekennertum geworden ist. Und so sagt der Herr Jesus, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Es war eine lebendige Erweckung, aber aus dieser Bewegung ist ein totes Bekennertum geworden mit der Zeit. Und so sagt der Herr Jesus, du hast noch den Namen, dass du quasi die Kirche bist, die eben zum Leben erwacht ist, aber in Wirklichkeit trägst du den Charakter des Todes. Aber noch nicht alles ist tot. Vers 2, sei wachsam. Eigentlich werde wachend und stärke das Übrige, das sterben will. Also dieser Prozess darf nicht mehr weitergehen. Der Herr ruft zu einer Erneuerung auf, der Reformation. Und das entspricht eigentlich genau dem, was auch die Reformatoren gelehrt haben von Anfang an. Die Reformatoren haben die Kirche genannt Ecclesia Semper Reformanda. Also die Kirche, die ständig fortdauernd reformiert werden soll. Sie haben nie die Reformation gesehen als ein Akt der Erneuerung, sondern als ein Prozess. Die Kirche muss ständig reformiert werden. Aber in Wirklichkeit ist es so gewesen, dass diese Reformation, diese Erneuerung geschehen ist und dann ist es stehen geblieben und immer mehr abgestorben. Und der Herr sagt, wache nochmals auf, werde wachend, stärke das Übrige, das sterben will und weiter, denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Also es ist nicht vollständig. Und das Unvollständige ist, die Reformation ging nicht weiter. Das Anfangswerk war ein Werk Gottes, aber weil es stehen geblieben ist, ist es nicht völlig, ist es nicht vollständig. Und so ruft der Herr Jesus auf in Vers 3, gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Also Sardes, die Kirche der Reformation, soll zurückdenken an das, was sie in der Stunde der Erweckung der Reformation, was sie damals gehört haben. Sie müssen also zu dem wieder neu zurückkehren. Und was ist dieser Reichtum der reformatorischen Entdeckung? Man kann das schön umschreiben mit den Schlagwörtern, die die Reformatoren selber verwendet haben. Sola Scriptura, allein die Schrift. Sie haben betont, die Reformatoren, im Lauf der Jahrhunderte hat die Kirche einen menschlichen Machtapparat aufgebaut, der in der Bibel überhaupt keine Berechtigung hat. Ich war, der Herr Jesus sagt in Matthäus 23 zu den Aposteln, lasst niemanden auf der Erde euch Vater nennen. Denn einer ist euer Vater in den Himmeln. Also die Apostel hätten sich nie in geistlicher Hinsicht als Vater ansprechen lassen dürfen. Aber was heißt Papst? Il Papa. Das heißt genau Vater. Und auch schon auf tieferen Rängen werden Würdenträger in der Kirche von Rom eben mit Vater angesprochen. Oder zum Beispiel auch der Leiter des Klosters, der Abt. Abt hängt zusammen mit dem hebräisch-aramäischen Abba. Das ist auch ein Vater, ein geistlicher Vater. Und der Jesus sagt, so darf man sich nicht ansprechen lassen, nicht mal die Apostel. Aber sie haben einen Machtapparat aufgestellt, der sogar Gottes Autorität streitig macht. Denn einer ist euer Vater in den Himmeln. Und es wurde eine ganze Tradition entwickelt, neben der Bibel her, die in unzähligen Punkten der Bibel direkt widerspricht. Und so haben die Reformatoren entdeckt, sola scriptura. Das Einzige, was Autorität hat für unseren Glauben, für unser Leben, für unser Denken, für unser Handeln, das ist die Bibel. Allein die Schrift, sola scriptura. Sie haben auch das Schlagwort geprägt, sola gratia. Allein durch Gnade. Nicht durch eine eigene Leistung noch dazu werden wir schlussendlich errettet, sondern allein durch das unverdiente Wirken Gottes. Und zwar durch das Erlösungswerk von Golgatha, wo der Herr Jesus an unserer Stelle gestorben ist, für unsere Sünden. Und weiter haben sie betont, solus Jesus Christus, allein Jesus Christus. Es gibt keine anderen Mittlerpersonen, keine Heiligen oder irgendwelche Würdenträger, die zwischen uns Menschen und Gott stehen. Nach 1. Timotheus 2, Vers 4 gibt es nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, das ist Jesus Christus. Solus Jesus Christus. Das sind die Grundlehren der Reformation, die Rückkehr zum Wort Gottes, zur Bibel. Und der Jesus sagt, gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Er gibt also der Kirche der Reformation die Gelegenheit, umzukehren, wieder zurückzukehren von dem, was sie am Anfang gelernt haben. Und der Herr kündigt an, dass er wiederkommen wird als Richter. Das ist nicht die Entrückung, das ist das Kommen als Richter der Welt. Wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Es ist ja so, wir wissen nie, wann ein Dieb nachts kommt. Ja, sonst würden wir den Wecker stellen auf 10 nach 2, oder? Und dann sagen wir nicht guten Tag, sondern gute Nacht, ja? Zweitens ist es ist ein Besuch, der sehr unerfreulich ist. Oder? Es gibt erfreuliche Besuche, aber ein Dieb ist immer ein unerfreulicher Besuch. Und wenn der Herr Jesus sagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, dann heißt es, er kommt völlig unerwartet. Und als böse Überraschung, wenn der Jesus eben kommen wird als der Richter der Welt, wird das eine Überraschung sein, denn Sardes, die Kirche der Reformation, wird ihn nicht erwarten. Und wo hört man heute Predigen, außer diese Minorität von wirklich gläubigen Pfarrern in der reformierten, in der protestantischen Kirche, über die Wiederkunft Christi? Und Professor Rudolf Bultmann, Professor für Theologie in Deutschland, er hat ganz klar gelehrt, Jesus Christus ist nicht auferstanden. Das ist ein Mythos. Er wird auch nie mehr wiederkommen. Also die Lehre der Wiederkunft Christi, das ist in der offiziellen liberalen Theologie heute in der reformierten Kirche, das ist kein Thema. Das ist kein Thema. Und so wird der Jesus überraschend kommen, denn sie werden nicht erwarten, dass er doch auferstanden ist. Die Liberalen, die wirklich Liberalen, werden auch nicht erwarten, dass er kommen wird. Und dann sagt der Herr, er sieht die Treuen, Vers 4, aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Also der Herr sieht die wahren Gläubigen in der protestantischen Kirche, die unter all diesen Entwicklungen, die Erweckungsbewegung verfiel in ein totes Bekennertum. Man sagt ja aber lange noch, die Bibel ist Gottes Wort, Jesus Christus ist der Einzige und so weiter. Aber mit der Aufklärungszeit ging in der protestantischen Kirche auch die Türen auf für alle liberalen Einflüsse. Und so kam besonders ab dem 19. Jahrhundert die liberale Theologie hinein, die besagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Ein menschliches Buch voller Fehler. Es legt Zeugnis ab über den Glauben von Menschen in früherer Zeit, aber es ist nicht Gottes unfehlbare Offenbarung. Und das ist auch das, was man heute lehrt an allen offiziellen Unis in der Schweiz, wenn man Theologie studiert, evangelische, protestantische, reformierte Theologie studieren will, dann lernt man, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Ganz klar, das gehört zur selbstverständlichen Grundlage. Und wenn es Studenten gibt, die das dennoch glauben, die werden etwas erleben. Ich kenne jemand, der hat in Neuenburg, in Neuchâtel studiert, und dann wurde ihm eine Prüfungsaufgabe gegeben. Da hieß es, beweisen Sie, dass Psalm 22 nicht messianisch ist. Ich glaube, Psalm 22 spricht er prophetisch über das Sterben des Herrn Jesus. Und er musste als Aufgabe lösen, beweisen Sie, dass es eben nicht so ist. Also wie kann man da die Prüfung bestehen? Ja, aber der Herr sieht die Treuen und er sagt, du hast solche, die haben ihre Kleider nicht besudelt. Und es gab eine ganz große Bewegung, das war die Bewegung der Pietisten. Eben in dieser Zeit, als alles so verflacht war, nach der Reformation und es war ein totes Bekennertum, da haben viele Protestanten, viele Reformierten haben sich gesagt, aber das kann es ja nicht sein. Wir brauchen doch eine Herzensbeziehung zu unserem Herrn. Und so hat der Pietismus eben betont, und der Glaube muss im Alltag gelebt werden, in einer lebendigen Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Aber das hat dazu geführt, dass es auch massiven Druck gab auf Pietisten und es hat auch dazu geführt, dass solche hinausgetan wurden und aus den Kirchenbüchern gestrichen wurden. Aber der Herr Jesus macht Mut, das soll sie doch nicht kümmern. Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Was macht das, wenn man aus einem Kirchenbuch gestrichen wird? Das ist doch völlig egal. Hauptsache, unser Name steht im Buch des Lebens für alle Ewigkeit. Das ist der Punkt. Und Hauptsache, unser Name wird einmal vor dem Vater bekannt und so anerkannt werden. Ja, wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. Wir haben bereits gesehen, wie in Sardes auch ein Überrest zu finden ist, den der Herr anerkennt. Die Treuen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Also genauso wie wir einen Überrest gefunden haben in Thyatira, den der Herr kennt und anerkennt. Aber wir haben gesehen bei Thyatira, im Zusammenhang mit Thyatira, dass der Herr die Gläubigen aufruft, hinauszugehen. Offenbarung 18. Und dieses Prinzip der Absonderung, da wo das Böse Überhand genommen hat, das ist ein Grundsatz, den wir im Neuen Testament immer wieder finden. Also nicht nur in Offenbarung 18,4, sondern ich kann angeben 2. Korinther 6. Da warnt Paulus vor dem Zusammengejochtsein mit Ungläubigen. 2. Korinther 6, Vers 14. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial, ein Name für den Satan? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welcher Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung. Darum geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. Und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also auch da wird ganz klar gesagt, wo Gläubige und Ungläubige zusammengejocht sind, Licht und Finsternis beieinander ist, da ruft Gott sein Volk auf, geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab. Aber verbunden mit der Verheißung, dass Gott dann sich zu uns bekennt in ganz spezieller Weise und ich werde euch zum Vater sein, ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein. Das ist übrigens die einzige Stelle im Neuen Testament, wo ausdrücklich über die Töchter Gottes gesprochen wird. Immer wenn gesprochen wird über die Söhne Gottes, sind die Töchter natürlich eingeschlossen. Aber hier ausdrücklich Söhne und Töchter. Dann Hebräer 13, da spricht Gottes Wort zu den Gläubigen im Judentum, noch im ersten Jahrhundert, die bereits Christen geworden waren, aber immer noch im Judentum verankert waren, auch regelmäßig noch in die Synagoge gingen und auch in den Tempel. Aber dann sagt Hebräer 13, Vers 12, darum hat auch Jesus, auf das er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Also Jesus Christus ist auf Golgatha außerhalb des Gartentores von Jerusalem gekreuzigt worden. Er wurde hinausgeworfen aus dem Zentrum des Judentums. Und jetzt die Schlussfolgerung, Vers 13, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers seine Schmach tragend. Also hier werden die jüdischen Gläubigen aufgefordert, das Judentum zu verlassen, das offizielle Judentum. Warum? Wenn Christus verworfen wird in einem religiösen System, dann können wir auch nicht mehr dort bleiben, wo er verworfen ist. Dann müssen wir auch hinausgehen zum Herrn. Und das ist verbunden mit Schmach. Das ist nicht einfach. Seine Schmach tragend. Aber dann kommen immer die Verheißungen dazu. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Da wird der Blick auf das himmlische Jerusalem gerichtet. Und so weiter. Auch 2. Timotheus 2 spricht über Irrlehrer. Und dann wird gesagt, wie die Gläubigen, die zur Ehre Gottes sind, sich eben von diesen Gefäßen der Unehre absondern sollen. Ich kann vielleicht noch aufschlagen, 2. Timotheus 2. Da wird die Christenheit als ein großes Haus beschrieben, in dem es Gefäße zur Ehre und zur Unehre gibt. 2. Timotheus 2, ab Vers 18. Da gibt es auch Irrlehrer wie Hymenäus und Philetus. Und dann wird gesagt, Vers 19, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Also abstehen von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Goldene, silberne, das sind wahre Gläubige. Irdene und hölzerne, das sind Ungläubige. Äußere Bekenner. Wenn sich nun jemand von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Und interessant ist, dieses Wort reinigen heißt wörtlich wegreinigen, ausreinigen. Das heißt, sich reinigt, indem man sich trennt vom Bösen. Dieses Wort kommt noch einmal vor im Neuen Testament, und zwar in 1. Korinther 5, wo Paulus spricht über jemand in der Gemeinde, der Unzucht begangen hat und nicht ausgeschlossen wurde. Dann sagt er den Korinthern, sie müssen ihn hinaustun. Und in diesem Zusammenhang wird gesprochen von dem Ausfegen des Sauerteiges. Und dieses Ausfegen ist dieses Wegreinigen wie hier. Also in einer Gemeinde, wenn das Böse hineinkommt, muss der Unzüchtige, der Ehebrecher, hinausgetan werden. Aber jetzt in 2. Timotheus 2 wird davon ausgegangen, dass man das Böse nicht mehr hinaustun kann. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann muss man eben selber hinaus. Also ist darum sehr interessant, diese Verknüpfung von Wegreinigen, 1. Korinther 5 und 2. Timotheus 2. Ja, ich wurde glücklicherweise noch aufmerksam gemacht. Ich habe noch ein Schlagwort auf Seite 4 im Skript. Ein Schlagwort der Reformatoren vergessen zu erwähnen. Sola Scriptura habe ich erwähnt, Sola Gratia, Solus Jesus Christus, aber noch Sola Fide, das heißt allein durch Glauben. Wir werden nicht gerettet, indem wir etwas leisten, sondern es geschieht nur durch Glauben an Jesus Christus. Nun, von den Überwindern in Sardes wird gesagt, sie sind würdig. Sie haben ihre Kleider nicht besudelt und jetzt werden sie, bekommen sie die Verheißung, Offenbarung 3, Vers 4. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Die Offenbarung ist ja eigentlich ein Tempelbuch. Von Kapitel 1 ab ist es voller Anspielungen auf den Tempeldienst und auf kleinste Details des Tempeldienstes in Jerusalem. Auch hier haben wir eine Anspielung. Diejenigen, die da weiße Kleider tragen dürfen, von ihnen heißt es, sie sind die Überwinder. Vers 5, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Es ist so, das Wort Niko, überwinden, war bei den alten Griechen auch ein Wort, das benutzt wurde im Zusammenhang mit dem Gericht. Wenn jemand vor Gericht angeklagt wurde und schließlich als unschuldig deklariert hinausgehen konnte, da wurde er genannt Sieger oder Überwinder. Also das ist der, der vor Gericht eben gewinnt, ja? Das ist der Sieger. Also wer überwindet, hat auch einen Anklang, wer quasi die Anklage überwindet, wer also vor Gericht bestehen kann, wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und da haben wir eine Anspielung auf die Priesterprüfung im Tempel. In meinem Buch Der Messias im Tempel erkläre ich das auf Seite 395. Ich zitiere, nur Nachkommen Aarons durften Priester sein. 4. Mose 3, Vers 10. Sobald man das Alter für den Priesterdienst erreicht hatte, musste man eine Prüfung vor dem Sanhedrin, dem obersten Gerichtshof, ablegen. Das oberste Gericht entschied darüber, ob man alle Bedingungen erfüllte, um den Dienst vor Gott auch praktisch ausüben zu dürfen. Bestand man die Prüfung, so wurde man in weiße Priesterkleider gehüllt und trat ein in den Dienst mit seinen Brüdern. Musste man aber abgelehnt werden, zum Beispiel wegen körperlicher Gebrechen, 3. Mose 21, 16 bis 21, oder weil man die aaronitische Abstammung nicht einwandfrei durch ein Geschlechtsregisterverzeichnis nachweisen konnte, wie zum Beispiel in Nehemiah 7, 61 bis 65, zog man schwarze Kleider an, entfernte sich und ging fort. So steht das im Traktat Middot 5, 6 im Talmud. Auf diese Prüfung nimmt der auferstandene Christus im Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes Bezug. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und eben Vers 5, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern, Priesterkleidern, bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Klär dann weiter, die Überwinder in den Sendschreiben sind die Gläubigen, die nicht nur ein christliches Bekenntnis haben, sondern die sich in ihrem praktischen Leben und ihrer Nachfolge als Jünger Jesu auch darin ausweisen, dass sie mittels einer echten Bekehrung und einer von Gott gewirkten Neugeburt zu den auf ewig Erretteten gehören. Und weiter führe ich dann noch aus mit der Priesterprüfung. Im Zusammenhang mit dem Ausdruck, wer überwindet, in Offenbarung 3, Vers 5, ist zu sagen, dass der an selbiger Stelle im Grundtext verwendete Ausdruck Nikao im altgriechischen Sprachgebrauch unter anderem das Bestehen einer gerichtlichen Untersuchung ausdrücken konnte. Die Aussage in Offenbarung 3 lässt sich daher prägnant wie folgt umschreiben. Die Überwinder werden auch in der himmlischen Herrlichkeit Priesterdienst ausüben. Ich war in Offenbarung 1, Vers 5, steht ja, Johannes richtet sich an die sieben Gemeinden und sagt, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihre Namen werden im Verzeichnis des Buches des Lebens für alle Ewigkeit erhalten bleiben. Jesus Christus, der höchste Richter, wird sie vor Gott, dem Vater und vor der Engelwelt als würdige Priester deklarieren. Das Eingeschriebensein im Buch des Lebens hat seine Entsprechung im Nachweis durch den einwandfreien Stammbaum der levitischen Priester. Also man sieht, wie fein diese Anspielungen sind. Interessant ist ja, dass die Reformatoren das allgemeine Priestertum der Gläubigen wieder entdeckt hatten. Die Reformatoren haben gesehen, das stimmt ja gar nicht. Wie man uns immer gesagt hat, eine gewisse Gruppe von Menschen, das sind Priester, und alle anderen, das sind Laien, das Volk. Nein, sie haben erkannt, in 1. Petrus 2 steht, dass alle Erlösten sind zusammen ein heiliges Priestertum. Und auch, was ich zitiert habe, Offenbarung 1, Vers 5b, sagt auch, dass alle, die durch das Blut des Lammes gewaschen sind, gereinigt sind, die sind für Gott ein Priestertum. Und so haben die Reformatoren betont, alle Gläubigen sind Priester. Aber man hat ja dann doch eigentlich einen Klerus eingerichtet wieder mit der Einrichtung des Pfarreramtes. Aber Luther soll gesagt haben, uns fehlen die Leute. Also eigentlich hat er gesehen, dass jeder Gläubige eine Aufgabe hätte im Dienst, aber es wurde dann doch so kanalisiert, dass es eben doch ein Einmannsystem geworden ist. Aber das allgemeine Priestertum wurde ganz klar aus der Schrift wieder entdeckt und anerkannt. Und darum ist auch interessant diese Anspielung in Sardes eben auf das Priestertum und auf die weißen Kleider der Überwinder. Jetzt gehen wir weiter zu Philadelphia. Ich lese 3, Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der da öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und huldigen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Philadelphia bezeichnet nun wieder einen neuen Abschnitt in der Kirchengeschichte. Wir haben in Sardes die Reformation gesehen, in ihrem göttlichen Anfangswerk, aber dann auch in ihrem Niedergang und in ihrem Zerfall. Aber Philadelphia markiert eine neue Erweckung. Und zwar die Erweckung ab dem 18. und 19. Jahrhundert. In Europa und in Nordamerika. Und zwar war das eine Zeit, wo Tausende von Menschen zum Glauben gekommen sind. Wo auch Tausende von Menschen sich Sorgen machten um ihr Seelenheil. Und sich fragten, wie kann ich mit Gott wirklich ins Reine kommen? Und dann kamen Evangelisten, wie zum Beispiel ein Whitfield und viele andere, und die haben gepredigt, und es war nicht so, dass das, was sie gepredigt haben, so unglaublich anders wäre, als was man an wahrem Evangelium heute hören könnte. Aber die Reaktion war unglaublich. Da haben sich zum Teil ganze Dörfer haben sich bekehrt in England und Irland und auch in Amerika. Das hat einen unglaublichen Aufbruch gegeben. Und aus diesem Aufbruch heraus sind eigentlich die Freikirchen im großen Maße entstanden. Natürlich, die Anfänge gehen zurück bis auf die Täuferbewegung in der Reformationszeit. Aber mit dem 18. und 19. Jahrhundert kam dieser gewaltige Aufbruch und damit auch wieder mit einem Zurückgehen neu auf das, was man in der Reformation gehört hat. Aber man ist dort nicht stehen geblieben, sondern hat das eigentlich gelebt, was die Reformatoren lehrten, Ecclesia semper reformanda est. Die Kirche soll ständig reformiert werden. Und so wurde durch diese Erweckung auch manche Dinge, die bei den Reformatoren noch katholisch waren, wurden reformiert. Zum Beispiel die Lehre über die Endzeit. Die Reformatoren lehrten noch, wie die katholische Kirche, wir sind jetzt hier auf der Erde, und ganz am Ende der Zeit wird Christus kommen und dann wird das Weltende kommen. Sie haben nicht gelehrt, das tausendjährige Reich ist noch vor dem Weltuntergang. Sie haben nicht gelehrt, da ist zuerst vor dem tausendjährigen Reich die Wiederkunft Christi und davor die große Drangsal und noch davor die Entrückung der Gemeinde. Das haben sie alles nicht gelehrt. Sondern sie sind da eigentlich noch sehr katholisch gewesen in ihrem Denken. Und das wurde im 18. und 19. Jahrhundert wieder neu entdeckt. Nun gibt es Leute, die sagen, ja, das mit der Entrückung, das ist ja sowieso nicht eine Entdeckung aus der Bibel, sondern das hat ein gewisser Darby hat das entdeckt und das hat er von einer Visionärin hat er das gehört und das findet man im frühen Christentum gar nicht. Aber wir können einen Beweis liefern aus den Schriften der sogenannten Kirchenväter, dass die Entrückung der Gemeinde vor der großen Trübsal, dass das im frühen Christentum bekannt war. Also wir können den schriftlichen Beweis liefern, das stimmt also nicht. Wenn das jemand behauptet, könnt ihr sagen, das ist historisch falsch. Das ist aus den frühen Jahrhunderten der Christenheit ist das bekannt und ist eben verloren gegangen. Aber in dieser Erweckungszeit wurden alle diese Dinge wieder neu entdeckt und so wurde auch dieser Bereich reformiert. Also man kann sagen, die Erweckung, die zu den Freikirchen geführt hat im 18. und 19. Jahrhundert, war eine Fortsetzung der Reformation. Noch konsequenter. Und nun, der Name Philadelphia ist bedeutsam. Das heißt ja nichts anderes als Phil, Liebe, Adelphia, zu den Brüdern. Bruderliebe. Und das wurde eben in dieser Erweckungszeit auch wieder neu entdeckt. Die Gläubigen sind zusammen ein Volk von Brüdern und Schwestern. Also es ist nicht einfach so ein Kirchengängertum, man geht dahin und der Pfarrer hält seine Predigt und so weiter, sondern die Gläubigen zusammen bilden eine Familie. Die Familie Gottes, die Familie der Kinder Gottes. Und diese Gemeinschaft muss auch gepflegt werden untereinander. Übrigens, wenn die Bibel spricht über Brüder, dann ist das, in den meisten Fällen sind die Schwestern mit eingeschlossen. Es gibt gewisse Stellen, da sind wirklich nur die Männer in der Gemeinde angesprochen mit Brüder. Aber es ist das übliche Wort für Geschwister. Man hat eben auf Griechisch kein Wort für Geschwister. Und darum sagt man Brüder. Aber unser Wort Geschwister, das kommt ja von Schwester. Ja, Geschwister kommt von Schwester mit dem Kollektiv, mit der Kollektivvorsilbe G. Wenn man in Gemeinde, Gedanke, das ist immer ein Kollektiv. Also Geschwister, das sind auch die Brüder damit gemeint, oder? Also wir haben das eigentlich im Deutschen gerade umgekehrt. Das ist ja gleich, wie man das sagt. Man muss nur das Richtige meinen. Und darum wichtig, Bruderliebe bedeutet Liebe zu den Brüdern und zu den Schwestern. Das ist einfach selbstverständlich darin enthalten. Und in dieser Erweckungszeit wurde auch das allgemeine Priestertum wieder neu entdeckt. Und zwar nicht nur als ein wertvolles Bekenntnis, sondern auch, dass es umgesetzt wird. Dass es also nicht beschränkt ist, das Predigen auf gewisse Einzelpersonen, die sogar zudem ordiniert sein sollten. Nein, das findet man auch in der Schrift nicht, dass durch die Ordination eine Beglaubigung fürs Predigen gegeben wäre. Die Ordination als solche kann man biblisch überhaupt nicht belegen. Aber alle haben einen Dienst, haben eine Aufgabe. Das wurde da wieder neu entdeckt. Und der Jesus stellt sich vor in Vers 7, dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Also er stellt zuerst die Herrlichkeit seiner Person vor. Und das ist auch eine Entdeckung aus dieser Zeit, dass man noch viel mehr die Größe und Herrlichkeit der Person des Sohnes Gottes entdeckt hat. Natürlich, die Reformatoren, die haben alles ans Licht gestellt. Die Gottessohnschaft Christi, seine wahre Menschheit, seine Sündlosigkeit, sein vollkommenes Opfer und so weiter. Aber wenn man Bücher aus der Erweckungszeit liest, da kann man so wertvolle Dinge, zu Herzen gehende Dinge finden, die den Herrn Jesus beschreiben, wie man das kaum irgendwo anders findet. Wenn man zum Beispiel Bücher liest von Bellet und anderen, das ist so ergreifend, wie er die Herrlichkeit des Herrn Jesus einfach beschreiben kann. Ein solcher Schreiber. Aber es gibt viele solche Schreiber aus dieser Zeit, die wirklich vorstellen, wer ist der Herr Jesus? Der Heilige, der Wahrhaftige und weiter, der den Schlüssel des David hat. Der da öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Dieser Schlüssel des David wird erwähnt in Jesaja 22, 22. Das war also der Schlüssel zum Königspalast von David. Und derjenige, der den Schlüssel des Davids hatte, der hatte quasi den Zugang in das Zentrum der Regierung. Und der Herr Jesus sagt, er hat diesen Schlüssel, weil er ist ja der Messias, der von David abstammt. Und nun, was hat das für Wirkung? Vers 8, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Und das ist so gewaltig. Diese geöffnete Tür, die nie mehr verschlossen werden soll, weist hin auf die Weltmission. Seit dem 18. Jahrhundert bis zur Entrückung. Es ist ja so, im Jahr 1800 war die Bibel übersetzt in 70 Sprachen etwa. Aber in dieser Erweckungszeit hat man den Blick auch neu entdeckt für die Weltmission, auch für die dritte Welt. Und plötzlich sind da Leute aus Europa nach Irak gegangen oder nach Indien als Evangelisten. Diese Völker hat man völlig vernachlässigt in den vergangenen Jahrhunderten davor. Und plötzlich gehen Leute so in die Mission, in die Weltmission. Im Jahr 1830 ist die Bibel übersetzt in etwa 157 Sprachen. Das heißt also, in den 30 Jahren in der Erweckungszeit damals wurde plötzlich auf dem Gebiet der Bibelübersetzung mehr geleistet als in den 1800 Jahren davor. Und das hat nicht aufgehört. Die Bibel ist heute erhältlich, wenigstens Teile, die übersetzt sind, in über 2300 Sprachen. Und es sind unzählige Projekte im Tun, sodass jedes Jahr kommen etwa 30 neue Sprachen dazu. Und es gibt auf Kassetten Botschaften von Gospel Recordings, das ist eine Mission, die wurde 1930 etwa gegründet. Die haben heute mehr als 5700 Sprachen und Dialekte mit biblischen Botschaften. Also, die Weltmission macht einen Aufbruch und der Herr sagt, ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben und die kann niemand mehr schließen. Und das ist ein völlig neues Phänomen seit dem Urchristentum, die Weltmission ab dieser Erweckungszeit. Und das hat nicht mehr aufgehört. Der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 24, Vers 13, wenn er über die Endzeit spricht und die Endzeitzeichen, Matthäus 24, Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. In der Parallele in Markus steht einfach allen Nationen zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Heute ist das so. Aber erst seit dem 20. Jahrhundert, dass jede Nation der Welt erreicht worden ist mit dem Evangelium. Wichtig, Ethnos, Nation, ist die größte soziale Einheit. Also Ethnos steht über dem Begriff Volk. Nicht wahr? Indien ist eine Nation, aber Indien besteht aus vielen Völkern. so auch Russland. Aber Ethnos ist der Oberbegriff. Und in diesem Sinn kann man heute sagen, sind zwar nicht alle Sprachen erreicht, auch nicht alle Völker, schon gar nicht alle Stämme, das ist noch ein kleinerer Begriff, aber alle Nationen sind erreicht. Und wenigstens übers Radio, durch Transworld Radio und heute sogar übers Internet kann man sogar in verschlossenen Ländern kann man sich eine Bibel arabisch runterladen. Wunderbar. Der Herr Jesus sagt, und dann wird das Ende kommen. Das Ende ist nicht die Entrückung, sondern das Ende ist, wenn er kommt als Richter der Welt. Also, das ist schon eindrücklich, diese offene Türe, die niemand mehr zumachen kann. Der Herr sagt weiter, denn du hast eine kleine Kraft. Das hat manche dazu geführt, dass sie sagen, wir haben eine kleine Kraft und wir können zwar nicht viel ausrichten, aber Hauptsache, wir sind treu. Nun, das ist nicht der Sinn. Dieser Ausdruck kleine Kraft, habe ich auf dem Blatt vermerkt, ist eine Anspielung auf Daniel 11, Vers 34, wo der Prophet voraussagt, wie die Zeit der Makkabäer, das war eine sehr schlimme Zeit im 2. Jahrhundert vor Christus, aber der Prophet Daniel hat diese Zeit vorausgesagt und da sagt er, den Treuen in dieser Zeit wird mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Und dieser Ausdruck, die kleine Hilfe, bezeichnet diese überwältigenden Siege der Makkabäer. Das war zuerst eine Familie, ein Priester, Mattathias mit seinen Söhnen, 5 Söhnen. Der hat den Kampf gegen die Feinde aufgenommen und schließlich ganz Israel befreit. Und die feindliche Macht der Syrer hinausgeworfen. Nun, mit einer kleinen Kraft, mit einer kleinen Hilfe wird ihnen geholfen werden. Das ist ein überwältigender Sieg. Warum wird in Daniel 11, Vers 34 dieser große Sieg der Makkabäer eine kleine Hilfe genannt? Das ist relativ. Weil in Daniel 12 spricht der Prophet über die große Drangsalszeit, in die Israel noch kommen wird. Vor der Wiederkunft Christi als König. Und Daniel 12 sagt, die Kraft von Israel wird am Boden zerschlagen sein und dann kommt das Ende. Und zwar wird dann der Herr Jesus kommen und diese große Befreiung für Israel bringen in der Endzeit. Wenn er kommt, kommt die große Hilfe. Und insofern ist also das, was die Makkabäer erlebt haben, das war nur eine kleine Hilfe. Und ich habe mir mal so überlegt, kleine Kraft steht da in der Offenbarung. Hat das einen Zusammenhang mit der Stelle, eine kleine Hilfe in Daniel 11? Da habe ich nachgeschaut in der griechischen Übersetzung, die älteste Bibel, Bibelübersetzung, die Septuaginta aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Und da steht doch tatsächlich kleine Kraft. Ihnen wird mit einer kleinen Kraft geholfen werden. Und so hat man die Verbindung von dieser kleinen Hilfe zur kleinen Kraft hier. Also, diese kleine Kraft bedeutet nicht, dass man nichts erreicht, sondern dass das, was die Gläubigen erreichen können, natürlich nicht zu vergleichen ist mit dem, was der Herr Jesus bringen wird, wenn er in Macht und Herrlichkeit einmal erscheinen wird. Aber was eben durch Treue und Hingabe von Gläubigen ab dem 18., 19. Jahrhundert erreicht war, das war nicht gering. Das war gewaltig, wie der Geist Gottes Menschen zur Sündenerkenntnis und dann auch zur Befreiung im Glauben geführt hat. Das ist diese kleine Kraft. Und dann sagt der Herr Jesus, du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Was also diese Treuen kennzeichnet, das ist die Bruderliebe, Philadelphia, aber dann das Festhalten am Wort Gottes. Das, was für die Reformatoren schon grundlegend war, allein die Schrift, wurde aber in dieser Erweckungszeit noch größer. Man sieht, wenn man die Schriften liest, Auslegungen aus dieser Zeit, da erkennt man eine Liebe zum Wort Gottes, die ist überwältigend. Und zwar nicht nur zu gewissen Abschnitten. Ich habe zum Beispiel alle Werke von Calvin und auch seine Auslegung zur ganzen Bibel. Da ist im Neuen Testament jedes Bibelbuch ist ausführlich kommentiert, außer die Offenbarung. Und im Alten Testament eine riesige Bandreihe, aber zu den kleinen Propheten hat er nicht viel zu sagen. Das war damals noch nicht im Blickfeld. In der Reformationszeit musste das Neue entdeckt werden, allein durch Glauben, allein die Schrift, allein durch Gnade, allein Jesus Christus. Aber indem eben die Gemeinde weiter reformiert wurde, kamen auch diese Dinge. Und in dieser Erweckungszeit wurde wirklich die ganze Bibel kommentiert, jedes Bibelbuch. Und man merkt die Liebe zur Schrift und zum Detail in der Heiligen Schrift. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Also auch, wenn man solche Kommentare liest, merkt man diese Sorgfalt, wie sie stehen zur Lehre, wer Jesus Christus ist. Über seine Gottheit, seine wahre Menschheit, seine Vollkommenheit, Sündlosigkeit, die Vollkommenheit seines Opfers am Kreuz. Das wird noch gewaltiger, noch größer, als wie das in der Reformation beschrieben worden ist. Dann Vers 9, da spricht der Herr Jesus auch über Feinde, die sie hassen. Von solchen, die meinen, sie seien das wahre Volk Gottes, aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Und er sagt, die werden einmal gezwungen werden, diese wahren Gläubigen anzuerkennen. Und das ist auch so gewesen, schon im 18., 19. Jahrhundert. Das hat viel Widerstand gegeben. Zum Beispiel in der Region Genf, Lausanne, da gab es im 19. Jahrhundert, frühen 19. Jahrhundert eine starke Erweckung. Und viele Gläubige kamen einfach zusammen zum Bibelstudium. Aber das hat in der Schweiz damals zu physischer Verfolgung geführt. Ja, man mühe sich, das heute vorzustellen, aber die wurden verfolgt, physisch. Und zwar eben von solchen, die meinten, sie seien die wahren Christen. Und die haben diese gehasst, die das Neue entdeckt haben, das wirklich gar nicht neu war, sondern sie sind zum Wort Gottes zurückgekehrt. Ja, und der Herr sagt weiter, Vers 10, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Hier wird die Stunde der Versuchung erwähnt. Es hat ja immer Versuchung gegeben seit dem Garten Eden. Aber hier wird gesprochen über die Stunde. Oder Hora kann auch bedeuten die Periode der Versuchung. Die Zeitperiode der Versuchung. Das ist die größte Verführungszeit. Die wird stattfinden, wenn der Antichrist auftritt, der mit großen Zeichen, Wundern und Machttaten, nach 2 Thessalonicher 2, die Massen der Menschen verführen wird. Und er wird sogar Feuer vom Himmel herunterlassen, Offenbarung 13, ab Vers 11. Das heißt, das, was früher ein Beweis war für den wahren Gott, in der Zeit von Elia, 1. Könige 18, das wird der Antichrist tun können, um die Menschen zu verführen. Und er wird ein Götzenbild machen, das sprechen kann. Im Psalm 116 steht, wie die Götzen der Heiden so etwas Törichtes sind. Sie haben einen Mund und können gar nicht sprechen. Aber dieses Götzenbild wird sprechen. Und der Antichrist wird die Massen verführen. Das wird die Stunde der Versuchung sein. Von dem Moment an, wo er auftritt, später kommt dann die große Drangsalszeit, der tritt schon vorher auf. Und dann erst kommt der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit. Aber hier sagt der Herr Jesus, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Jetzt kann jemand sagen, ja, aber damit ist gemeint, die Gläubigen kommen schon in diese antichristliche Zeit hinein, aber der Herr wird sie da bewahren vor dieser Versuchung. Falsch. Der Bibeltext sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Er sagt nicht, ich bewahre dich vor der Versuchung, sondern ich bewahre dich vor der Stunde der Versuchung. Das heißt, du kommst gar nicht in diese Periode der Versuchung des Antichristen hinein. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber eigentlich müsste man hier übersetzen, ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Schließlich steht ja hier Eck. Das heißt doch aus. Das stimmt auch nicht. Wenn jemand das sagt, Eck bedeutet aus, kann er nicht griechisch. Eck bedeutet aus oder vor oder noch diverse andere Dinge. Aber wenn hier steht, ich werde dich bewahren, Eck, dann kann man natürlich unmöglich übersetzen, ich werde dich bewahren aus. Oder wenn ein Kind zu einem Fluss springt und man kann das kleine Kind noch aufhalten, dann kann man es bewahren vor dem Wasser. Aber wenn man zu spät kommt und es schon drin ist, dann kann man es nicht mehr bewahren aus dem Wasser, sondern nur noch retten aus dem Wasser. Würde hier stehen, sozo ek, dann könnte man übersetzen, ich werde dich retten aus der Stunde der Versuchung. Aber wenn hier steht tereo ek, dann kann man nur übersetzen, ich werde dich bewahren vor. Diese Verknüpfung kommt nochmals vor im Neuen Testament, und zwar in Johannes 17, Vers 15. Und dort bittet der Herr Jesus, dass der Vater die Gläubigen bewahrt vor dem Bösen. Und da kann niemand übersetzen, dass der Vater sie bewahrt aus dem Bösen, sondern bewahren vor, dass sie nicht ins Böse hineinkommen. Also die Übersetzung ist eindeutig und man kann das biegen und brechen, wie man will. Es heißt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das heißt, die Gemeinde wird nicht in die Zeit des Antichristen hineinkommen, sondern davor bewahrt werden. Und darum steht in 2. Thessalonicher 2, dass der jetzt noch zurückhält, er wird weggehen und dann wird der Mensch der Sünde offenbar werden. Wer ist der zurückhält? Welche Kraft gibt es in der Welt, die das Böse in seiner höchsten Form zurückhalten kann? Das ist nicht die bürgerliche Ordnung, das sind nicht wir, sondern es ist der Heilige Geist, der in der Gemeinde wohnt. Und wenn der Heilige Geist weggeht, dann muss die Gemeinde auch weg. Denn nach Johannes 14, da sagt der Herr Jesus, der Heilige Geist wird bei euch sein in Ewigkeit und er wird in euch sein. Also dann muss die Gemeinde auch weg. Aber es steht noch im gleichen Text, 2. Thessalonicher 2, dass das, was aufhält, zuerst weg muss. Was ist denn das, was aufhält? Das ist auch der Heilige Geist. Denn Geist auf Griechisch heißt to pneuma, das Geist. Das ist sächlich. Aber weil der Heilige Geist Gott ist, eine Person ist, darum wird er eben auch genannt, der zurückhält. So wie der Jesus in Johannes 14 über den Heiligen Geist spricht, der Tröster, der kommen wird, jener wird euch in alle Wahrheit führen. Also das, was zurückhält und weggeht, der zurückhält und weggeht, ist der Heilige Geist. Und dann erst kann der Antichrist, der Mensch der Sünde, offenbar werden. Das heißt, er könnte schon leben. Und es wäre möglich, theoretisch im guten Tag zu sagen. Aber niemand wird wissen, wenn er ihm die Hand reicht, das ist der Antichrist. Offenbar wird er erst, wenn der Heilige Geist weggeht und die Gemeinde weggeht. Und so sagt der Herr, werde ich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Aber er sagt noch etwas, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast. Das Wort meines Ausharrens, das ist das Wort von dem Harren auf den Herrn Jesus. Die Apostel haben die Jünger, die Gläubigen gelehrt, sie sollen täglich den Herrn Jesus erwarten für die Entrückung. Und darum steht in 1. Thessalonicher 1, Vers 9, die jungen Thessalonicher, die haben täglich den Herrn Jesus erwartet aus dem Himmel. Die Entrückung hätte jeden Tag geschehen können. Weil in der Bibel nirgends gesagt wird, wie lang der Abstand geht zwischen Entrückung und dem Kommen des Herrn Jesus in Herrlichkeit. Von seinem Kommen in Herrlichkeit wusste man, das ist erst in der Endzeit, wenn die Endzeitzeichen in Erfüllung gingen. Und die waren nie in Erfüllung gegangen im ersten Jahrhundert. Darum war klar, das würde nicht so plötzlich kommen, aber die Entrückung hätte jederzeit kommen können. Und so hat Gott in seinem Wort nirgends einen Hinweis gegeben, was noch geschehen sollte vor der Entrückung, damit die Gläubigen ihn täglich erwarten konnten. Aber heute sehen wir, das kommt immer näher zusammen. Und wenn wir an den Endzeitzeichen schon sehen, alle Nationen sind erreicht, ja, dann kommt das Ende. Ja, dann muss die Entrückung noch früher kommen, denn die muss ja einige Jahre vorher stattfinden. Also ist es umso dringlicher. Ich habe für mich jetzt, bis jetzt zusammengestellt, etwa über 120 Punkte von Prophezeiungen über die Endzeit, die in unserer Zeit erfüllt worden sind. 120 Einzelprophezeiungen. Die zeigen, der Herr kommt bald, dann muss die Entrückung noch früher sein. Und nun, das haben die Christen eben verloren. Dieses Harren auf den Herrn. Durch Jahrhunderte hindurch ist die Christenheit eingeschlafen. Aber in der Erweckungszeit, 18. bis 19. Jahrhundert, wurde es neu entdeckt. Und der Herr sagt hier, weil du das Wort meines Ausharrens und des Wartens auf mich bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Der Herr sagt denen, die auf ihn warten, auf den Herrn, sagt er, dass er sie bewahren wird vor der Stunde der Versuchung. Ist interessant, er sagt das nicht zu Sardes. Er sagt das nicht zu Pergamus. Er sagt das zu Philadelphia. Es ist nicht so, dass nur ein Teil entrückt wird, die den Herrn erwarten. In 1. Korinther 15, 51 sagt Paulus zu den Korinthern, von denen einige in einem schlechten Zustand waren, sagt er, wir werden alle verwandelt werden. In einem Augenblick bei der letzten Posaune. Alle in einem Augenblick. Also nicht ein Teil, sondern alle Gläubigen werden im gleichen Moment die Entrückung und Umwandlung erleben. Aber der Herr sagt hier denen, die auf ihn warten, sagt er die Verheißung, dass er sie bewahren wird vor der Stunde der Versuchung. Und es ist interessant, wenn man heute untersucht, welche Gläubigen glauben, dass sie noch in die Drangsal gehen müssen und welche nicht. Da muss man schauen, glauben die, die überzeugt sind, wir müssen noch in die Drangsal, dass der Herr heute kommen könnte? Nein, das können sie gar nicht. Das dürfen sie ja nicht, weil sie glauben, die Gemeinde muss noch in die Drangsal und die Drangsal ist noch nicht da. Also kann die Entrückung nicht heute geschehen. Sie können den Herrn nicht täglich erwarten. Aber diejenigen, die ihn erwarten, denen sagt der Herr, wie es wirklich sein wird. Vor der Stunde der Versuchung. Aber er sagt es eben speziell denen, die warten. Und für die anderen wird es eine Überraschung sein. Wenn sie dann doch vor der Drangsal weg sind, ja? Vers 11. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Viermal in der Offenbarung kommt dieser Satz vor, ich komme bald. Aber die alte Elberfelder macht in der Fußnote aufmerksam auf die Tatsache, dass bald im Griechischen adverbial ist. Schnell, eilends. Also wie kommt der Herr? Nicht ich komme bald, sondern er sagt, ich komme schnell. Das heißt plötzlich. Und so ist es nicht im Widerspruch, dass wir jetzt sogar noch 2007 erleben mussten. Und der Herr hat zu Philadelphia gesagt, ich komme bald. Nein, ich komme schnell, eilends. Das heißt, wenn es dann geschieht, sind wir dann völlig überrascht. So plötzlich, ja? Wenn wir vorstellen, in 2 Minuten plötzlich, dann sind wir doch überrascht, obwohl wir gleich davon gesprochen haben, dass es ja bald sein wird. Offensichtlich bald sein muss. Also ich komme schnell, halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Also, was hier der Gemeinde von Philadelphia vorgestellt wird, ist, sie müssen das, was sie im Glauben erfasst haben, du hast mein Wort bewahrt, meinen Namen nicht verleugnet, daran müssen sie festhalten bis zum Schluss. Nichts davon preisgeben. Und denen macht der Herr Verheißungen. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen. Überwinder sind also diejenigen, die diese Dinge festhalten und da bleiben. Das sind die Überwinder. Ich war bei Philadelphia wird nichts Negatives gesagt. Wie kann man dann überwinden? Bei den Gemeinden, wo etwas Negatives gesagt wird, ist klar, überwinden heißt, dieses Böse überwinden. Aber hier bedeutet überwinden, dass man an dem bleibt, was man empfangen hat. Und jetzt kommen wir zu Laodicea. Das ist die letzte Gemeinde. Und dann wird Johannes in den Himmel entrückt, Kapitel 4, Vers 1. Er repräsentiert die Gemeinde, die dann in den Himmel geht. Offenbarung 3, Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dieses sagte Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Also weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts und weiß nicht, dass du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf das du reich werdest, und weiße Kleider, auf das du bekleidet werdest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, auf das du sehen mögest. Ich überführe und züchtige so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Was ist Laodicea? Nun, wir haben gesehen, die Kirche von Pergamus bleibt prophetisch bis zum Schluss. Das sind diese Kirchen, die den Charakter haben der konstantinischen Wende. Koptische Kirche, dann auch die Maroniten und all diese östlichen Kirchen, die griechisch-orthodoxe, die russisch-orthodoxe und so weiter. Thyatira ist die römisch-katholische Kirche, auch sie wird bleiben bis zum Ende. Sardes ist die Kirche oder stellt die Kirchen dar, die aus der Reformation hervorgekommen sind. Philadelphia stellt dar die Freikirchen, die aus der Reformation vor allem und auch immer wieder aus Thyatira heraus und auch zum Teil aus Pergamus heraus entstanden ist. Was ist Laodicea? Viele haben gesagt, das ist die reformierte Kirche am Ende. Nein, da haben wir schon Sardes dafür. Das kommt aus Philadelphia heraus. Das sind die Gemeinden, die nicht an dem bleiben, was Philadelphia darstellt. Und darum habe ich auf dem Blatt geschrieben, bei Laodicea, also auf dem Blatt, das ich heute ausgeteilt habe, das unterscheidet sich ein bisschen von dem vom letzten Mal, der geistliche Zerfall der Gemeinden aus der Erweckungsbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts. Es ist interessant, all diese Anspielungen, die man überall findet in den Sendschreiben. Ich habe ein bisschen erklärt damit mit der Priesterprüfung bei Sardes, aber hier möchte ich auch noch einiges erklären. Laodicea war eine Stadt ohne ausreichende Wasserquellen. Aber man führte Wasser einer heißen und einer kalten Quelle über Aquädukte von weit her nach Laodicea. Als es dort ankam, war beides ecklig lauwarm. Und darum sagt der Herr, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm, das heißt eigentlich heiß, wärest. Aber sie sind so ecklig lauwarm, sodass man das am liebsten eben ausspeit. Ich war mit heißes Wasser in Laodicea, das wäre toll gewesen, kaltes auch. Aber lauwarm, das ist ecklig. Heißes Wasser ist nützlich. Und kaltes ist erfrischend, nützlich, aber das Lauwarme, das kann man nicht brauchen. Weiter, Laodicea war bekannt damals für Bankenwesen und Handel. Und der Herr sagt, weil du sagst, ich bin reich und reich geworden und realisierst nicht, dass du in Wirklichkeit arm, jämmerlich, blind und bloß bist. Dann war Laodicea damals bekannt für ihre großartige Bekleidungsindustrie. Mit berühmten, glänzenden, aber man höre, schwarzen Wollgewändern. Und der Herr sagt, sie sollen doch Kleider kaufen, weiße Kleider, auf das sie sich damit bekleiden. Nicht die typischen schwarzen Kleider aus Laodicea. Und dann war Laodicea weiter ein Zentrum der Augenheilkunde in der Antike. Und genau da sagt der Herr, sie sollen doch Augensalbe kaufen, um ihre Augen zu salben, damit sie sehend werden könnten. Laodicea wurde im Jahr 60 nach Christus durch ein Erdbeben zerstört. Und schon damals gab es so Hilfsbewegungen, ja? Und der Kaiser Nero wollte Laodicea helfen, um diese geschüttelte Stadt wieder aufzubauen. Und die Laodicea haben gesagt, nein, danke, brauchen wir nicht, das können wir selber bezahlen. Also sie meinen, sie seien reich und bedarf nichts. Ich brauche keine Hilfe, keine Fremdhilfe. Aber das alles nimmt der Herr auf, um den geistlichen Zustand von Laodicea zu beschreiben. Laodicea heißt auf Deutsch übersetzt die Volksgerechte. Das heißt, die, die allen Recht gibt oder die, die es allen Recht macht. Ja, ich höre schon das Raunen. Das ist, in sich ist das, sonst, da muss man gar nicht groß kommentieren. Was wird heute groß angepriesen unter Freikirchen? Wir müssen uns völlig verändern. Wir müssen die Schwellen so runterschieben, dass Leute aus der Welt, die kirchenfern sind, genau das finden, was ihnen eigentlich gefällt bei uns. Wenn Harry Normalverbraucher Auto fährt und den Radio anstellt, dann hört er sicher nicht gerne Mendelssohns E-Moll-Violin-Konzert, sondern irgendwelche Rockmusik. Also müssen wir uns auch mit der Musik Harry Normalverbraucher anpassen. Und Harry Normalverbraucher, wenn er schon ausgeht, dann möchte er tanzen. Also müssen wir auch da eine Möglichkeit geben zum Tanzen im Gottesdienst. Und Harry Normalverbraucher, wenn er ausgeht, dann trinkt er gerne ein Bier. Also bieten wir ihm auch ein Bier an nach dem Gottesdienst. Und so passt sich Laodicea an. Sie macht es allen recht und sie orientiert sich wertemäßig an dem, was in der Gesellschaft so üblich ist. Und nicht umgekehrt, als das Salz der Erde verändert die Gemeinde, hat Einfluss auf das Moralische. Aber hier passt sich die Kirche der Welt an. Und es ist ja allen bekannt, dass es hier riesige Projekte gibt, um das zu realisieren in allen möglichen Gemeinden. Und wenn sie es noch nicht haben, dann müssen sie es noch lernen. Riesige Projekte, man denkt, Bill Hybels und Rick Warren und so weiter, das geht alles in diese Richtung, Laodicea zu realisieren. Nun, man orientiert sich an den Unterhaltungswünschen der Masse und ihrem Bedürfnis nach Spaß. Man ist blind für die Reichtümer des Wortes Gottes. Man studiert nicht mehr das Wort Gottes, so wie das die Gläubigen früher gemacht haben, die ihre Erfüllung, ihren Reichtum im Wort Gottes gefunden haben. Man meint aber trotzdem, geistlich reich zu sein. Durch ekstatisch aufgepeitschte Gottesdienste und imitierte geistliche Gaben wie Zungenreden, das ja nur ein Babbeln ist und nicht ein wirkliches Fremdsprachenreden wie an Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Und Prophetie, neue Prophetie. Man sucht nach neuen Offenbarungen und kennt die biblischen Offenbarungen nicht einmal. Man hat den Eindruck, dass man Gewaltiges im Blick auf Gemeindewachstum leistet. Aber das Urteil des Herrn ist so, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts. Und weißt nicht, dass du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. Hat das schon erlebt? Kann man einem jungen Menschen sagen, es ist nicht so, dass heute der große Aufbruch ist. Schau mal die Moral an unter den Jugendlichen. Da gehen jugendliche Menschen in die Gemeinde, aber was Ältere oft nicht wissen, ist, was für eine Moral die haben und wie die vorehelichen Geschlechtsverkehr praktizieren. Dann sagt der Jugendliche, das hat man früher auch so gemacht, aber die haben es noch nicht gesagt. Und da muss man wirklich sagen, das stimmt nicht. Natürlich hat es Unmoral zu allen Zeiten immer gegeben, aber das war nie in dieser breiten Front da. Und das wird auch nicht durch Gemeindezucht geahndet heute. Aber früher, wenn das bekannt geworden ist, hat man auch reagiert als Gemeinde. Und da meint man, man könne moralisch so tief unten stehen und dann ist die große Erweckung da. Das ist wirklich genau dieses Wort, weil du sagst, ich bin reich und reich geworden und realisierst gar nicht, du bist arm, jämmerlich, blind und bloß. Die Gläubigen im 18., 19. Jahrhundert, wenn die wüssten, was heute normal ist, die würden sich alle im Grab drehen. Ja, aber der Herr sieht den Einzelnen und er sagt, ich stehe an der Tür. Merkt man, der Herr ist nicht mal in der Mitte der Gemeinde. Und die Gemeinde merkt es gar nicht. Aber er sagt, ich stehe an der Tür, klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, Erwarte nicht, dass die Masse umkehrt, aber der Einzelne wird angesprochen. Wenn jemand hört, auftut, zu dem werde ich eingehen. Das ist die Ermutigung, eben auch in der Zeit, jetzt vor dem Kommen des Herrn, treu zu bleiben und wenn man abgewichen ist, zurückzukehren. Es gibt bis zum Schluss diese Möglichkeit der Wiederherstellung. Und so, dass wir wieder praktizieren können, was Philadelphia ist. Bruderliebe, Liebe zum Herrn, zu seiner Person und zu seinem Wort. Dann der Blick für die Weltmission, diese offene Türe. Also nicht passiv, sondern aktiv für den Herrn zu wirken und sein Kommen zu erwarten. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren. Ich komme bald oder schnell. Halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme.